In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der König und Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn der König rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von ganzem Herzen vergibt. Mit seinem Mitmenschen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung? Das Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, liebe Schwestern und Brüder, ist so etwas wie die Veranschaulichung dieser rhetorischen Frage des weisen Bensira aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Mit seinem Mitmenschen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung? Beginnen wir mit dem hinteren Teil des Gleichnisses. Ein Mann leiht einem Kollegen Geld. Und als dieser, der Schuldner, die Summe nicht zurückzahlen kann, bittet er um Aufschub. Den will der Gläubiger nicht gewähren, sondern lässt den anderen stattdessen in Erzwingungshaft werfen. Im Mittelalter wäre der Schuldner in den Schuldturm oder in das Schuldgefängnis gekommen. Man kann das unangemessen finden, und der Text suggeriert ja auch, dass es unangemessen ist. Man kann es auch nicht besonders rational finden, denn wie soll der Gefangene im Schuldturm oder im Schuldgefängnis jemals zusammenbekommen, was er dem anderen schuldet? Aber dem Erzähler des Gleichnisses geht es um eine viel einfachere Überlegung, die sich auf die knappe Formel bringen lässt: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. In der Ethik heißt dieses Prinzip die goldene Regel, und sie findet sich in vielen Kulturen und vielen Religionen. Was ihr erwartet, dass die Menschen euch tun, das tut auch ihnen, so heißt es beispielsweise in der Bergpredigt. Der springende Punkt bei der goldenen Regel ist, dass ich nicht erst fragen oder vielleicht warten muss, bis die anderen mir erklären, was er oder sie möchte, dass ihm oder ihr getan wird. Es genügt, die eigenen Wünsche zu kennen, zu wissen, wie man selber gerne behandelt wurde. Und niemand wird gerne ins Gefängnis geworfen, weil er seine Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Aber allzu einfach sollten wir uns das mit der goldenen Regel nicht machen. Denn genauso wie der Schuldner nicht ins Gefängnis geworfen werden möchte, will der Gläubiger natürlich sein Geld zurückbekommen. Also es steht hier sozusagen Wunsch gegen Wunsch oder Wille gegen Wille. Und die goldene Regel wird erst dann interessant, wenn es um konkurrierende Interessen oder Wünsche geht. Und genau eine solche Konkurrenz von Interessen oder Wünschen konstruiert der erste Teil, der vordere Teil des Gleichnisses. Es geht also bei der Anwendung dieser goldenen Regel um so etwas wie Verhältnismäßigkeit. Und vielleicht wird man es unverhältnismäßig finden, jemanden, der Schulden nicht bezahlen kann, dafür ins Gefängnis zu werfen. Sie alle kennen die Diskussion um die Ersatzfreiheitsstrafen. Ist es wirklich verhältnismäßig, die obdachlose Schwarzfahrerin oder den insolventen Familienvater einzusperren, weil sie nicht zahlen können? Aber das Gleichnis stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit noch in einem ganz anderen Sinn. Es macht darauf aufmerksam, dass es eine Perspektive gibt, unter der der Gläubiger, der die Rückzahlung seiner Schulden fordert, selber als säumiger Schuldner erscheint. Er war dem König eine größere Summe Geldes schuldig. Und der König war schon drauf und dran, ihn in die Schuldknechtschaft zu verkaufen, als der Knecht ihn um Erbarmen bat und der König die Schuld nachließ. Um sich die Verhältnisse etwas vorzustellen, die Schuld betrug, so Matthäus, 10.000 Talente. Das Talent damals war eine Gewichtseinheit und entsprach ungefähr dem Gegenwert von 20 Kilogramm Silbermünzen. 10.000 Talente wären also ungefähr 200 Tonnen Geld. Oder ein gutes Dutzend Sattelzüge voller Geld. Wir bewegen uns also in Größenordnungen, für die heute die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichtes zuständig wäre. Oder anders gerechnet, ein Talent entsprach in etwa 6.000 Denaren, also 6.000 Arbeitslöhnen eines Tages. Das sind plus minus 20 Jahresgehälter. Um 10.000 Talente abzuleisten, müssten also 2.000 Arbeiter 100 Jahre lang arbeiten. Oder nochmal anders gerechnet, für ein Talent bekamen sie damals bis zu 10 Sklaven. 10.000 Talente, das wären mehrere Kleinstädte voller Sklaven. Hätte der König seinen Knecht verkauft, um damit die Schuld zu begleichen, er hätte also ein ziemlich schlechtes Geschäft gemacht. Die Zahlen sind maßlos übertrieben. Aber das Interessante an dem Gleichnis ist, dass es sich um ein und denselben König handelt, der die 10.000 Talente erlässt und von dem der Knecht gleichzeitig erwartet, dass seine Diener den Mitknecht wegen 100 Denaren, also wegen ungefähr 3 Monatslöhnen, ins Gefängnis stecken sollen. Es ist ein und derselbe Staat, von dessen Justiz der Knecht einerseits verschont bleibt und andererseits erwartet, dass sie seinen Mitknecht zur Rechenschaft zieht. Das ist so ähnlich wie bei dem Hausbesitzer, der gerade noch eine größere Menge Steuern hinterzieht und dann die Polizei ruft, dass sie den Falschparker vor seiner Hofeinfahrt abschleppen lässt. Die Mitknechte beschweren sich bei dem König, weil sie nicht in einem Reich leben wollen, in dem eine Schuld von 10.000 Talenten erlassen wird und jemand für 100 Denare ins Gefängnis kommt. Getreu dem Motto, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem König, so beginnt das Gleichnis. Das Reich Gottes ist ein Königreich, in dem Gott der Herr, der König ist. Und dieser Herr, dieser Gott will nicht der Herr eines Himmelreichs, eines Königreiches sein, in dem man die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt. In dem Gleichnis geht es darum, dass der erste Knecht allzu schnell vergisst, was ihm selber Gutes getan wurde, was er selber erfahren und erhalten hat, ohne dafür schon etwas geleistet zu haben. Und das gibt es sowohl in der Politik als auch in der Religion. Wenn wir uns fragen, in welcher Art von Staat oder Gesellschaft wir leben möchten, oder wenn wir die Regierung wählen, sollten wir nicht nur darüber nachdenken, was wir selber für berechtigte oder unberechtigte Erwartungen oder gar Forderungen haben, sondern wir sollten davor nicht vergessen, was wir möglicherweise dem Gemeinwesen verdanken oder was wir schon alles erhalten haben, ohne dafür bereits selber etwas geleistet zu haben. Und genauso in der Religion. Natürlich können wir uns Gott nicht einfach aussuchen. Aber das Gleichnis erinnert uns daran, dass das göttliche Mitleid an seine Grenzen kommt, wenn wir selber unbarmherzig sind. Bleibt das Ende des Gleichnisses. Bei den Zuhörenden muss der Eindruck entstehen, dass am Ende beide Männer, der erste und der zweite Knecht, im Gefängnis landen. Der Zorn Gottes scheint das Mitleid vom Anfang der Geschichte gewissermaßen zu überwiegen. Wie soll die Geschichte weitergehen? Sollen wir uns eine zweite Welle der Begnadigung vorstellen? Oder sollen wir uns vorstellen, dass der erste Knecht irgendwann zur Besinnung kommt und sich noch daran erinnert, dass ihm selber seine Schuld erlassen wurde? Oder sollen wir uns vorstellen, dass der göttliche Zorn irgendwie im Laufe der Zeit verraucht? Wäre das Gleichnis ein Märchen, so hätten wir am Ende die Gewissheit, dass alles gut wird. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Gleichnisse Jesu lasten den Zuhörern die Bürde auf, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Einen Schluss habe ich Ihnen schon genannt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ein zweiter Schluss könnte in etwa so lauten: Vergessen wir nicht zu schnell, was wir empfangen haben, ohne dass wir dafür etwas geleistet oder getan hätten. Mit einem Mitmenschen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung? So fragte Jesus Sirach im Alten Testament. Nachdem der Mensch mit seinen Mitmenschen unbarmherzig gewesen ist, fleht er zum Gott um Erbarmen. Jesus dreht die Reihenfolge im Gleichnis des Matthäusevangeliums gewissermaßen um. Nachdem Gott mit dem Knecht Erbarmen gezeigt hat, lässt er seinen Kollegen mitleidslos ins Gefängnis werfen. Gott tritt in Vorleistung. Gott erweist sich zuerst als großzügig. Lassen Sie uns das nicht vergessen. Amen.